Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Antonia, du leitest heute die Kinderherzenstiftung in Erlangen, aber du warst davor viele Jahre Intensivpflegerin. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ist der Unterschied von Intensiv- und Normalstation? Für wen ist sie? Was ist dort möglich und was nicht? Was waren deine bemerkenswertesten Erfahrungen? Das alles teilst du heute mit uns. Vielen Dank dafür und danke, dass ich heute hier bei euch in Erlangen sein darf.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was unterscheidet denn die Intensivstation von der Normalstation? Also speziell jetzt im Hinblick auf Kinder mit angeborenem Herzfehler.
Ja, das sind hauptsächlich die Überwachungs- und Behandlungsmöglichkeiten, die auf der Intensivstation einfach umfangreicher zur Verfügung stehen. Auf der Intensivstation hat man auch ein bisschen anderen Personalschlüssel, da gelten andere Vorgaben, was das betrifft. Aber wie gesagt, hauptsächlich kann man die Kinder dort intensiver überwachen. Wir haben zwar auch auf der Normalstation die Möglichkeiten zur Monitorüberwachung, aber auf der Intensivstation kann man mehr Parameter überwachen und wir können auf der Intensivstation auch kleinere Eingriffe direkt am Patientenplatz vornehmen, ohne dass man die Kinder in den OP schieben muss.
Warum hast du dich denn damals für die Intensivstation entschieden?
Ja, ursprünglich hatte ich mich tatsächlich erstmal für die Kinderkrebsstation beworben gehabt. Und als ich dann hier zum Bewerbungsgespräch war, kam dann nach und nach raus, dass das, was ich mir eigentlich für meinen neuen Arbeitsplatz wünsche, eigentlich auch ziemlich genau auf die Intensivstation zutrifft. Ich wollte halt eine vielseitige Tätigkeit, eine anspruchsvolle, wo man umfangreiches Fachwissen benötigt, wo man auch gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Und es war mir auch immer ganz wichtig, dass man nah am Patienten arbeitet und auch eng im Team zusammenarbeitet. Und ja, da hat man mir dann die Kinderintensivstation vorgeschlagen und so haben die Dinge dann ihren Lauf genommen.
Wenn man Intensivstation hört, oder so ging es mir zumindest damals, als mein Sohn auf Intensivstation lag, da dachte ich so im ersten Impuls, das ist jetzt wirklich kritisch. Also wenn man auf die Intensivstation muss, dann muss es wirklich schlimm sein. Ist es so oder kommen dort auch Kinder hin, bei denen erstmal gar nicht so ganz sicher ist, wie der Zustand ist, damit man sie eben näher überwachen kann, so wie du jetzt gesagt hast?
Ja, so ganz prinzipiell ist es so, dass die Kinder, gerade wenn sie von außerhalb kommen, dass da quasi schon eine Vorsortierung erfolgt durch den Rettungsdienst, durch die Notaufnahme, dass quasi im Vorfeld schon abgeschätzt wird, müssen die Kinder intensivmedizinisch betreut werden oder können die über die Normalstation laufen oder auch ambulant behandelt werden. Von daher, findet da eben schon mal eine Vorsortierung statt. Und auf der Intensivstation ist es generell so, dass wir Patienten betreuen, die entweder in wirklich akuten lebensbedrohlichen Zuständen sich befinden. Also ja, das kann schon auch der kritische Fall sein. Aber es gibt auch einfach andere Indikationen, die eine intensivmedizinische Überwachung erforderlich machen. Zum Beispiel, wenn bestimmte Medikamente gegeben werden, die einfach ein umfangreicheres Monitoring benötigen, wo es zu Komplikationen kommen kann. Oder eben auch postoperativ, wenn die Kinder noch eine Narkose ausschlafen müssen und da einfach mehr Überwachung brauchen. Auch das kann ein Grund für eine intensivtherapeutische Behandlung sein. Jetzt bei Herzkindern ist es zum Beispiel oft so, die kommen zur Welt, haben einen angeborenen Herzfehler und manche Herzfehler benötigen dann eine bestimmte Medikamententherapie, um bis zur OP eine Gefäßverbindung offen zu halten. Und dieses Medikament, Minproc heißt es, kann durchaus viele Nebenwirkungen machen, weshalb die Kinder auf die Intensivstation dann gebracht werden, auch wenn es optisch noch gesunde, süße Babys sind. Aber die benötigen einfach diese Überwachung, weil bei diesem Medikament eben entsprechende Nebenwirkungen auftreten können. Außerdem muss man auch oft erstmal gucken, wie ist die kardiale Situation, wie ausgeprägt ist der Herzfehler. Genau darum kommen viele Babys schon direkt nach der Geburt auf die Intensivstation.
Okay. Unser Sohn kam jetzt direkt aus der Geburtsklinik auf die Intensivstation und also ich war, glaube ich, davor noch gar nie im Krankenhaus, aber zumindest nicht auf der Intensivstation. Und wir haben irgendwie die Intensivstation wie so eine Wöchnerinnenstation behandelt. Also unsere Verwandtschaft eingeladen, uns in den Fluren aufgehalten und ich wollte meinen Sohn am liebsten immer rausnehmen und stillen und allen zeigen, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, beziehungsweise wir wurden auch mal zur Seite genommen und dann hat uns eine Pflegerin das alles erklärt, dass das auf Intensivstationen alles ein bisschen anders läuft und dass da eben nicht ankommen und kuscheln und bonden und so im Vordergrund steht, sondern eigentlich echt erstmal überleben und stabil werden. Sag mal, wie ist das, also wie ist da dein Gefühl? Gibt es da viele Eltern, die jetzt nicht so richtig greifen können, was so eine Intensivstation ist? Und was ist da eigentlich möglich und was jetzt eher nicht im Kontakt zu anderen auch?
Ja, das ist tatsächlich für viele Eltern erstmal ein Schock, wenn sie so die Besuchsregeln hören und die ja, das Prozedere auf einer Intensivstation, wenn die das vorher noch nicht kennen, ist das auch erstmal erschreckend und ungewohnt, weil die Intensivstation halt ein besonders schützenswerter Bereich ist. Also da kann man es leider nicht so handhaben wie auf der Wochenstation, wo viel Besuch kommt, wo auch kleine Kinder zu Besuch kommen dürfen. Das sind wirklich sehr, sehr kranke Kinder, die dort liegen, die zum einen auch sehr viel Ruhe benötigen. Drum ist da schon der große Publikumsverkehr gar nicht so erwünscht. Zum anderen muss man auch bedenken, dass jeder Besucher eine Infektionsgefahr darstellen könnte. Gerade bei kleineren Geschwisterkindern zum Beispiel. Wenn das Geschwisterkind aus dem Kindergarten einen Schnupfen mitbringt, kann das für einen Intensivpatienten dann doch nochmal gravierendere Folgen haben. Drum sind tatsächlich in der Regel auf den Intensivstationen die Besucherregelungen sehr streng. Man möchte natürlich die Eltern so viel wie möglich mit an ihre Kinder ranlassen, aber manchmal gibt es verschiedene Umstände, dass man die Eltern auch da mal rausschicken muss, dass Geschwisterkinder in der Regel auch auf Intensivstationen nicht mit erlaubt sind, eben wegen dieser Infektionsgefahr. Und auch wenn Eltern zum Beispiel Infekte haben, müssen wir die leider auch öfter mal bitten, da Abstand zu nehmen, weil das für die Kinder einfach ein ganz großes Risiko wäre, wenn sie sich zusätzlich zu ihrer Erkrankung auch noch mit einer Infektion anstecken. Das kann dann schon sehr gravierende Folgen haben. Deswegen muss man da leider tatsächlich sehr streng sein.
Und wie ist es so mit rausnehmen? Also die Kinder sind da ja schon in den meisten Fällen ganz schön verkabelt. Also selber rausnehmen kann man die Kinder ja eh eigentlich nicht. Ist es was, was ihr als Pflegepersonal schon auch im Blick habt? Oder ist es was, wo ihr sagt, das ist wirklich Prio 300? Wenn alles andere passt, dann können wir darüber reden. Aber das ist so jetzt eigentlich nicht Thema auf der Intensivstation, da einen intensiven Kontakt mit den Kindern, von den Kindern zu den Eltern herzustellen.
Das ist immer eine ganz individuelle Geschichte und muss man auch so wirklich von Fall zu Fall ein bisschen abwägen, von Situation zu Situation, weil da mehrere Faktoren mit einfließen. Zum einen, wenn die Kinder wirklich extrem viele Kabel haben, extrem instabil sind, dann kann das wirklich auch sein, dass das für die Kinder nicht vorteilhaft wäre, wenn man sie jetzt aus dem Bettchen rausnehmen würde. Es gibt aber auch andere Situationen, wenn die Kinder zum Beispiel gerade irgendwie eine größere OP hinter sich haben, eine längere Narkose und total durch den Wind sind, noch durch diese ganzen Umstände, dass sie gerade da die Mama brauchen und kuscheln brauchen. Und wir versuchen schon auch immer so viel wie möglich, das Kuscheln zu ermöglichen, weil das halt für die Kinder auch wichtig ist und heilsam ist und auch weil die Eltern das brauchen. Aber wie gesagt, es kann Momente geben, wo das nicht wirklich sinnvoll ist, wenn die Kinder wirklich gerade frisch nach einer OP und beatmet und viele Katheter in sich tragen, da kann das dann wirklich auch schlicht und ergreifend mal nicht möglich sein. Genau.
Das heißt, ihr entscheidet es nach dem Zustand des Kindes, aber es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass es personell vielleicht einfach nicht möglich ist, dass sich da jemand darum kümmert, das Kind umzubetten.
Auch die personelle Komponente spielt da natürlich eine Rolle, weil das ist schon auch, wenn die Kinder sehr viele Kabel haben, sehr zeitaufwendig. Man braucht auch oft noch eine zweite Pflegekraft, die dann aufpasst, dass kein Kabel rausrutscht oder ähnliches. Von daher, ja, ist es auch eine personelle Frage. Man versucht es wirklich immer möglich zu machen, aber man erlebt auch leider immer wieder so im Alltag, dass man ein Kind gerne zum Kuscheln rausgeben möchte, aber zum Beispiel das Zimmer gerade nicht betreten werden kann, weil am Nachbarbett gerade ein steriler Eingriff erfolgen muss. Und das ist immer ein bisschen schwierig auf der Intensivstation. Man kann das nicht so gut planen. Man macht mit den Eltern aus, okay, die kommen um die und die Uhrzeit und man würde gerne zum Kuscheln rausgeben. Dann ergibt sich auf dem Nachbarbett eine Notfallsituation und dann muss man die Eltern spontan wieder rausschicken. Auch das passiert leider. Da muss man immer so ein bisschen auf die aktuellen Ereignisse reagieren können. Drum ist das leider manchmal nicht möglich und auch generell schwierig planbar. Aber wenn man die Möglichkeit hat, versucht man immer so viel Eltern-Kind-Kontakt wie möglich herzustellen. Und auch wenn die Kinder in einem komatösen Zustand sind, wenn die beatmet sind, Narkosemittel bekommen, kann man trotzdem versuchen, die Eltern in die Pflege mit einzubeziehen. Zum Beispiel, dass sie ihre Kinder so ein bisschen durch Körperkontakt halten, während die Schwester versorgt, oder dass man meinetwegen die Eltern die Kinder eincremen können, Mundpflege übernehmen können. Also da gucken wir schon, dass wir von den pflegerischen Tätigkeiten so viel wie möglich an die Eltern abgeben, sofern die das denn auch wollen. Manche Eltern sagen, oh, ich habe da Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache, und wollen das lieber nicht. Das ist immer eine ganz individuelle Geschichte, und drum ist da auch immer so ein bisschen der Tipp, einfach gut mit den Pflegekräften in Austausch gehen, was ist möglich, was ist auch gewollt von beiden Seiten.
Apropos Eltern, wie viel von eurer Arbeit ist so Elternarbeit? Also die Eltern ranzuführen an diese ganze Situation, an die Kabel, an die Schläuche, an Medikamente. Du hattest jetzt vorhin dieses Medikament angesprochen, von dem ich auch noch weiß, das macht ja auch ganz schön berührungsempfindlich. Ne? Also wie fasst man das Kind so an, dass es sich gut anfühlt, und so? Ja, wie viel von dem, was ihr macht, ist pflegerisch und wie viel von dem psychologisch?
Ja, Elternarbeit nimmt tatsächlich einen sehr, sehr großen Raum in unserer Arbeit ein. Eltern können eine unglaublich wertvolle Ressource sein, weil Eltern sind einfach die Experten für ihre Kinder. Und wir können uns ganz viel von den Eltern holen, was das Kind gerade braucht, was sind die Gewohnheiten des Kindes. Wir können die Eltern nach Möglichkeit auch immer viel in die Pflege mit einbeziehen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber natürlich muss man da auch erstmal viel Zeit investieren, um die Eltern mitzunehmen in dem Prozess. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie informiert sind, was passiert hier gerade mit meinem Kind. Wozu sind diese ganzen Schläuche da? Das ist auf den ersten Blick natürlich unglaublich erschreckend, wenn so viele Schläuche in so einem kleinen Kind drin sind. Aber ja, wenn man die Eltern da gut mitnimmt, können die einen auch sehr gut unterstützen in der Pflege, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und natürlich ist die Gesamtsituation eine unglaublich ernste. Das Kind hat vielleicht eine OP vor sich oder hinter sich oder ist sehr, sehr schwer krank. Da ist natürlich auch diese psychologische Komponente ganz, ganz wichtig.
100 Sekunden Herzwissen. Kinderintensivmedizin in Deutschland. In Deutschland gibt es rund 150 pädiatrische Intensivstationen, also Stationen, die auf die Versorgung schwerkranker Kinder spezialisiert sind. Aber nur ein kleiner Teil davon ist auch wirklich auf angeborene Herzfehler spezialisiert. Kinderherzmedizin wird in etwa 20 Zentren bundesweit angeboten, mit hochspezialisierten Intensivstationen, die direkt an Kinderherzchirurgie und Kardiologie angebunden sind. Warum das wichtig ist? Herzfehler sind die häufigste angeborene Fehlbildung. Jedes Jahr werden hierzulande rund 8000 Babys mit einem Herzfehler geboren. Viele von ihnen verbringen in den ersten Lebenswochen Zeit auf einer Intensivstation, sei es vor oder nach einer Operation. Die Dauer des Aufenthalts variiert stark. Manche Kinder stabilisieren sich nach wenigen Tagen, andere, etwa mit komplexen Herzfehlern oder Komplikationen, bleiben mehrere Wochen. Im Durchschnitt liegt die Intensivzeit nach einer großen Herzoperation bei etwa 7 bis 14 Tagen, manchmal aber auch deutlich länger. Charakteristisch für die Kinderherzmedizinische Intensivstation ist die enge Zusammenarbeit vieler Fachrichtungen: Herzchirurgie, Kardiologie, Intensivpflege, Anästhesie, Physiotherapie und Psychologie arbeiten Hand in Hand. Ziel ist es nicht nur, das Herz-Kreislauf-System zu stabilisieren, sondern auch die Entwicklung des Kindes zu schützen und Eltern eng einzubeziehen. Kinderintensivmedizin in Deutschland heißt also wenige, aber hochspezialisierte Zentren, die oft weite Wege für Familien bedeuten und gleichzeitig die bestmögliche Versorgung für kleine Herzen bieten.
Jetzt hattest du gerade schon die Eingriffe am Nachbarbett angesprochen. Für mein Gefühl war es damals so, dass wir echt ständig den Raum verlassen mussten. Woran liegt es? Also was wird alles in so einem Intensivzimmer gemacht, wo es sinnvoll ist, dass die Eltern dann den Raum verlassen?
Ja, das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Zum einen, oftmals ist es in Schichtübergaben so, dass man gerne am Patientenbett Übergabe macht, weil man da einfach alles präsent hat, über das man in der Übergabe sprechen muss, ob das jetzt die Beatmung ist, die Monitorparameter, dann will man vielleicht noch den einen oder anderen Verband zeigen oder Ähnliches. Also das ist für uns Pflegekräfte sehr hilfreich, wenn man am Patienten selber Übergabe machen kann. Und da ist es natürlich aus Datenschutzgründen nicht möglich, dass dann die Nachbareltern irgendwie da vielleicht was hören oder mitbekommen. Drum wird in der Regel dann eben zur Schichtübergabe die Eltern da rausgeschickt. Dann kann es natürlich auch hygienische Gründe haben. Wie ich gerade vorhin schon erwähnt habe, ist es oft so, dass man auch kleinere Eingriffe auf der Intensivstation, wenn zum Beispiel eine neue Drainage benötigt wird oder mit einem Katheter was nicht passt, dass man das direkt im Patientenzimmer macht und da muss steril gearbeitet werden und das kann ein Grund sein. Und natürlich auch, was auch nochmal eine Sondersituation ist, sind Notfallsituationen. Da braucht man zum einen den Platz, zum anderen, ja, ist es natürlich für die Eltern dann auch traumatisierend, wenn vielleicht gerade das eigene Kind in eine Notfallsituation gerät. Da bräuchte man jemanden, der die Eltern 1:1 auch mitbetreut und die Situation erklärt. Und das kann man in einer Notfallsituation in der Regel nicht gewährleisten. Drum, wenn es kritisch wird, ist es auch echt immer schlimm, wenn man dann die Eltern rausschicken muss und die sind voller Angst und wissen nicht, was passiert. Aber da ist die Priorität eben erstmal, das Kind zu stabilisieren. Und da braucht man dann auch wirklich den Raum auch. Manchmal können wir auch kleine operative Eingriffe im Zimmer machen, wo dann wieder steril gearbeitet werden muss. Und ja, manchmal ist es tatsächlich auch zum Schutz der Eltern. Das habe ich tatsächlich auch in der Praxis schon erlebt, dass Eltern zum Beispiel kein Blut sehen konnten und dann ohnmächtig werden. Und das ist natürlich dann so der Super-GAU, wenn man dann ein Kind hat, das gerade versorgt werden muss und dann hat man noch einen Angehörigen, der kollabiert ist. Also manchmal dient es auch dem Schutz der Eltern, dass die nicht jedes schlimme Detail so vollumfänglich mitbekommen. Also von daher kann das wirklich sehr unterschiedliche Gründe haben, warum man Eltern manchmal rausschicken muss.
Wie sieht denn so ein typischer Tag auf Intensivstation aus? Also was, wenn jetzt keine Notfälle und keine Dinge außer der Reihe passieren, wenn ihr jetzt einen Patienten übernehmt, was macht ihr da? Gibt es da eine gewisse Reihenfolge? Gibt es da einen gewissen Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen?
Also natürlich gibt es schon Strukturen und Abläufe, aber bei der Intensivstation ist halt so die Besonderheit, dass man wirklich immer sehr spontan auf Veränderungen reagieren muss. Drum können diese Abläufe auch durchaus mal abweichen. So ganz generell ist es so, dass die Schicht immer mit einer Übergabe beginnt von der Vorschicht. Dann verschafft man sich erstmal eine Übersicht über die Patienten, die man versorgen muss. Macht er seine Bettplatzchecks, das wirklich auch von den technischen Geräten, dass man mal über die Alarmgrenzen guckt und guckt, ob alles so betriebsfähig wäre, was man auch für eine Notfallsituation bräuchte. Das ist auch immer ganz wichtig. Dann, wenn man sich so ein erstes Bild gemacht hat, kann man Vorbereitungen treffen, zum Beispiel schon mal die Medikamente vorbereiten, Nahrung vorbereiten, die Versorgung der PatientInnen vorbereiten und dann muss man gucken, je nachdem wie der zeitliche Ablauf von der Station ist, finden dann eben auch Visiten statt, Rücksprache mit anderen Leuten aus dem Behandlungsteam, also mit den Ärzten, Physiotherapeuten etc. Und das ist auch mal ganz wichtig, dass das ja bedürfnisorientiert und auch sehr kontrolliert erfolgt, dass man die Versorgungen wirklich so gezielt gestaltet, dass man nicht 5-mal hintereinander an das Kind ran muss, weil erst der Arzt, dann die Schwester und dann, ne, sondern dass man den Kindern auch zwischen den Versorgungszeiten möglichst viel Ruhe gönnt. Darum sollte das Ganze sehr koordiniert eben erfolgen. Genau, dann im Frühdienst zum Beispiel hat man noch seine Visite, wo dann eben Neuerungen besprochen werden, die dann eben auch ausgearbeitet werden müssen. Dann irgendwann, wenn es sich ergibt, macht man mal eine Pause oder auch nicht. Genau, dann ja, im Vormittag erfolgen dann oft noch kleinere Eingriffe. Da muss hier mal ein Röntgenbild gemacht werden, da vielleicht mal ein Katheter erneuert werden. Dann natürlich auch die Elterngespräche, dass die dann so auf dem aktuellen Stand sind, was mit ihren Kindern da passiert, was in den Visiten besprochen wurde. Dann kann man schon anfangen, so die OP-Plätze vorzubereiten für die Kinder, die an dem Tag operiert werden. Dann noch verschiedene administrative Aufgaben, was halt immer so anfällt, so Essensbestellungen, Medikamentenbestellungen und so weiter. Dann haben die Kinder auch ja immer ganz viele Infusionen und Kabel, die müssen regelmäßig frisch gemacht werden. Dann ist irgendwann schon die Übergabe zur nächsten Schicht. Im Spätdienst ist es dann oftmals etwas ruhiger, man darf es nicht beschreien. Mhm. Aber im Spätdienst findet dann auch halt so die reguläre Grundversorgung der Patienten statt. Und Kinder, die aus dem OP aufgenommen werden. Manchmal auch noch kleinere Eingriffe, also was halt so im Tagesverlauf noch so an Zusatzaufgaben anfällt. Nachts hat man auch primär eine Grundversorgung einfach, da finden keine geplanten größeren Dinge statt, dass die Kinder auch mal zur Ruhe kommen können. Aber natürlich muss man in jeder Schicht zu jeder Zeit auf akute Veränderungen reagieren und auf individuell auf die Bedürfnisse reagieren können. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man eben schaut, was braucht der Patient gerade. Ein Patient, der gerade noch total durchgängig ist, also total verwirrt ist, vielleicht weil er eine längere Narkosezeit hinter sich hat. Da guckt man dann schon, wenn der Patient gerade tief und fest schläft und Kraft tankt und zur Ruhe kommt, dann weckt man den jetzt nicht auf, weil man ihn waschen möchte. Also da müssen wir schon auch immer sehr gut drauf gucken, was brauchen die Patienten auch gerade. Von daher kann man das nicht starr festlegen, sondern muss ein bisschen individuell gestaltet werden.
Wie bist du denn damit umgegangen, dass das so wenig planbar war? Also jetzt ist es ja das eine, dass man sagt, okay, mit den Patienten passiert was, aber auch man selbst ist ja nicht jeden Tag gleich drauf, gleich aufmerksam, gleich präsent und so. Wie ist das? Also wenn quasi jede kleine Unaufmerksamkeit echt was nach sich ziehen kann.
Ja, das ist schon sehr viel Verantwortung, die man in diesem Beruf trägt. Ja, und vor allem mit dieser geringen Planbarkeit, da ist es halt wichtig, dass man lernt zu priorisieren. Und das ist was man auch wirklich mit der Zeit lernt, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich am wichtigsten. Was ich da immer unglaublich hilfreich fand, war die Arbeit im Team, weil da kann man sich auch mal, wenn man unsicher ist, okay, was soll ich jetzt eigentlich zuerst machen? Es sind 5 Aufgaben zu erledigen, wo fange ich eigentlich an, wo höre ich auf? Da ist diese Zusammenarbeit und dieser Austausch immer unglaublich wertvoll gewesen. Und gerade wenn eben so Notfalleinsätze kamen, dass man eben, wir waren auch das Notfallteam für die Kinderklinik, das heißt, wenn auf einer anderen Station Notfall eingetreten ist, dann geht die Notfallglocke und dann muss man von jetzt auf gleich da losrennen und dann natürlich entsprechend agieren. Und das ist auch immer noch was sehr anspruchsvoll ist, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Wenn die Notfallglocke klingelt, ist das vielleicht im idealerweise nur ein Fehlalarm oder ist es wirklich eine komplexere Notfallsituation? Und das fand ich immer total wertvoll, dass ich immer die Gewissheit hatte, wenn ich jetzt diejenige bin, die zur Notfallglocke geht, dass ich immer wusste, dass meine Patienten gut weiterversorgt sind, weil das Team, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, sich dann abspricht, okay, wer kümmert sich um die Patienten von demjenigen, der gerade auf dem Notfalleinsatz ist. Und das ist unglaublich wertvoll auf so einer Intensivstation und das habe ich wirklich sehr geschätzt. Ja, gerade in diesen Notfallsituationen, in diesen kaum planbaren Situationen, wird natürlich auch den Eltern unglaublich viel abverlangt. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, man hat sich vielleicht mit den Eltern verabredet, dass man das Kind zum Kuscheln rausgeben möchte, worauf sich die Eltern freuen, was den Eltern wichtig ist. Und dann verändert sich auf einmal die Situation auf der Intensivstation, die Schwester hat keine Zeit oder ich hatte es auch schon, dass ich mitten im Gespräch dann wegrennen musste, total unhöflich, aber die Eltern haben da in der Regel auch viel Verständnis dafür, weil sie wissen,
klar, ne? Es könnte auch... Das macht man ja nicht, weil man irgendwie ein unhöflicher Mensch ist, sondern weil ja da gerade...
Ja, genau. Und auch die Eltern haben auch in der Regel Verständnis, wenn dann das Kuscheln vielleicht jetzt verschoben werden muss, weil sie sich auch oft denken, ja, es könnte auch mein Kind sein, das gerade die akute Versorgung braucht. Und das ist dann immer ganz schön, wenn die Eltern uns da auch verstehen. Und es tut uns auch manchmal echt leid, wenn den Eltern dann, ja, mit dieser geringen Planbarkeit so viel abverlangt wird. Es ist auch tatsächlich leider immer wieder so, dass geplante Operationen verschoben werden müssen, weil der OP-Saal gerade durch einen Notfall belegt ist. Und das ist natürlich was die Familien sehr belasten kann, wenn man schon alles auf die Herz-OP des Kindes eingestellt hat und dann wird die verschoben, weil eine Notfallsituation eingetreten ist und, wie gesagt, OP belegt ist oder Ähnliches. Das sind schon echt sehr, sehr anspruchsvolle Zeiten, die Familien dadurch leben müssen.
Wie ist es für dich gewesen? Hast du viel mitgenommen von dem, was du da erlebt hast? Also ja, also ne, es ist ja sicherlich nicht alles immer nur schön und irgendwann geht es bergauf und das Kind landet auf der Normalstation, sondern sicherlich wird es auch immer wieder Momente gegeben haben, die echt hart sind und unschön und wo man monatelang, wochenlang um jemanden gekämpft hat und sich der Kampf am Ende dann nicht ausgegangen ist. Wie bist du mit sowas umgegangen?
Ja, das ist natürlich auch einfach eine sehr emotionale Arbeit, die man da leistet, weil man macht es ja auch mit Herzblut. Also Kinderkrankenschwester ist wirklich so mein Traumjob, der unglaublich erfüllend sein kann. Aber ja, man gewinnt leider nicht immer, auch wenn man sich unglaublich viel Mühe gibt in seinem Team. Das nimmt man schon ein Stück weit mit. Auch da ist es total wertvoll, sich im Team auszutauschen, auch wenn das persönliche Umfeld da einfach eine Offenheit hat, dass man an dem Tag, wenn man ein Kind vielleicht nicht retten konnte, vielleicht dann auch nicht so gut drauf ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann es auch unglaublich schön sein und erfüllend sein, wenn man dann sieht, die Kinder, denen man helfen konnte, wie die sich entwickeln. Und das finde ich in meiner jetzigen Arbeit total schön, jetzt wo ich diese Stiftung hier leite, hatte ich jetzt in der Vergangenheit schon öfter Berührungspunkte gehabt mit Kindern, die ich damals als Intensivschwester hier betreut habe und die jetzt zu jungen Erwachsenen zu großen Kindern herangewachsen sind. Und ich habe sie immer noch so vor meinem inneren Auge in diesem Intensivsetting unglaublich krank erlebt. Und dann sieht man erst mal, dass sich diese Arbeit wirklich lohnt, wenn die Kinder dann irgendwann groß und geheilt sind, also repariert sind.
Ja. Gibt es da irgendein Ereignis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es gibt tatsächlich viele Geschichten, die einen irgendwie begleitet haben, geprägt haben, wo man auch 10 Jahre später noch jedes Detail von dieser Schicht weiß, weil es super dramatisch war oder ähnliches. Das macht schon was mit einem. Also auch ich bin jetzt eine andere Person als damals, bevor ich auf der Intensivstation angefangen habe. Also ich empfinde es schon als Fluch und als Segen, diese Arbeit. Auf der einen Seite ist so dieses medizinische Know-how, das man sich aneignet, auch wirklich ein Segen, weil auch jetzt, wo ich selber Mama bin, ich gewisse Dinge einfach gut einschätzen kann und ich muss mich nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Notaufnahme reinsetzen. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch gewisse Ängste mit sich, wenn man mal so erlebt hat, zum Beispiel, wenn wir haben auch Ertrinkungsunfälle in Betreuung gehabt oder verunfallte Kinder. Das macht einem bewusst, dass Alltagsgefahren real sind und das gibt einem schon gewisse Ängste mit auf dem Weg, das schon.
Oft sind die Kinder auf Intensivstationen ja sediert oder sie bekommen Schmerzmittel und so weiter. Was würdest du Eltern raten, vielleicht auch für unterschiedliche Lebensabschnitte ihrer Kinder, also je nachdem, wie alt die dann sind, was tut den Kindern gut und wie können Eltern mit ihren Kindern in Kontakt kommen bzw. bleiben, wenn so die klassischen Wege eben wie rausnehmen oder Bücher lesen oder wie auch immer nicht funktionieren?
Also was man den Kindern immer Gutes tun kann, ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Also wenn ich jetzt als Mama oder Papa auf Intensivstation komme und mein Kind schläft gerade, dass man da auch wirklich so den Kindern die Ruhe lässt. Man kann auch oft wahnsinnig viel an der Pflege mitwirken. Und da ist eben, wie schon gesagt, sehr wichtig, mit den Pflegekräften gut in Austausch zu kommen. Man kann dann oft vielleicht mit beim Waschen helfen, beim Eincremen, bei der Mundpflege oder so. Man kann da auch wirklich aktiv dran teilnehmen. Was auch immer ganz, ganz wertvoll ist, wenn die Eltern präsent sind, gerade wenn die Kinder nicht mehr unter Narkose sind, sondern schon wacher werden und einfach in dieser befremdlichen Umgebung sind, da ist es schön, wenn einfach jemand Vertrautes da ist. Aber da ist es auch ganz wichtig, dass man als Eltern auf den eigenen Akku schaut und sich idealerweise vielleicht abwechselt, dass immer einer selber zur Ruhe kommen kann. Weil das habe ich tatsächlich auch erst so wirklich verstanden, als ich mit meinem Kind selber mal als Begleitperson in der Klinik war, wie anspruchsvoll das ist, wenn man Begleitperson in der Klinik ist. Als Schwester fand ich das immer total schön, wenn die Eltern präsent sind und einen unterstützen, aber dass das gerade über einen längeren Zeitraum für die Eltern auch eine enorme Belastung ist, immer dort zu sein, keine Privatsphäre zu haben. Und dann kommt man ja auch nicht wirklich zur Ruhe, weil die Nachtschwester reinkommt, weil irgendwas piept oder ähnliches. Also das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll für die Eltern. Drum kann ich da auch wirklich nur raten, dass man schaut, dass man mit dem eigenen Akku haushaltet. Und wie gesagt, idealerweise kann man sich vielleicht abwechseln, dass immer einer beim Kind ist und einer ein bisschen auf sich selber schaut. Ja, und dann kann man natürlich schauen, dass man einen vertrauten Rahmen schafft, dass man so die eigenen Spielsachen vom Kind mitbringt, sodass es sich ein bisschen wohler fühlt. Und was wir jetzt auch in der Stiftung haben, ein ganz tolles Projekt, was ich sehr schön finde, sind die Cuddling Creatures. Das sind so spezielle Tröstekuscheltiere, wo so eine kleine Soundbox eingebaut ist, wo die Eltern ein paar persönliche Worte in Lieden, Gebeten, Gedicht oder einfach ein paar nette Worte an ihr Kind richten können und die aufnehmen können. Das wird dann in so einem Kuscheltier versteckt und kann dann jederzeit quasi wie eine Spieluhr abgespielt werden, sodass die Kinder quasi immer die Stimme ihrer Eltern bei sich haben. Und da ist auch so ein abnehmbarer Schal dran, wo den die Eltern sich anlegen können, dass es den Geruch der Eltern annimmt. Und so können die Eltern auch da näher bei ihrem Kind sein, auch wenn sie vielleicht gerade nicht anwesend sein können. Das finde ich ist ein ganz tolles Projekt, was wir eben auch durch die Spenden finanzieren, dass jetzt hier am Erlanger Herzzentrum aktuell jedes neugeborene Herzbaby so ein Tröstekuscheltier bekommt. Genau, das finde ich auch ganz, ganz wertvoll.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Wer jetzt nicht in Erlangen ist oder anderweitig gerne an so ein Cuddling Creature rankommen wollen würde, Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, der Personalschlüssel ist ganz entscheidend auf der Intensivstation. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch der Personalmangel ganz schön bemerkbar macht. Ist das so oder merkt ihr das hier noch nicht?
Doch, das ist natürlich auch hier angekommen, der Pflegenotstand, und ist seit vielen Jahren schon ein Thema. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt. Und jetzt aktuell ist es hier in Erlangen so, dass alle 12 Planbetten belegt werden können. Aber es gibt auch immer wieder die Situationen, dass nicht alle Betten belegt werden können, obwohl die technische Ausstattung alles da wäre. Aber wenn kein Personal da ist, das sich um die Patienten kümmern kann, kann man diese Betten halt dann nicht nutzen. Also diese Situationen gab es schon auch. Aktuell gelingt es auch hier, die Vorgaben, also da gibt es spezielle Regelungen, dass die eingehalten werden. Aber es ist natürlich auch hier schwierig, einen Personalstamm aufzubauen. Aber das ist natürlich dem allgemeinen Fachkräftemangel geschuldet und auch der neuen Ausbildungsverordnung. Da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Und ja, die Anforderungen sind einfach sehr, sehr hoch. Und das ist ja ein sehr verantwortungsvoller Job und aber auch so ein wunderschöner. Darum würde ich mir echt wünschen, dass man aus diesem tiefen Tal des Pflegenotstandes irgendwann mal rauskommt. Weil natürlich wird der Job für die, die ihn machen, nicht einfacher, wenn die Personaldecke so dünn ist. Aber dabei ist es wirklich schön und erfüllend und man hat so viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Also das, da hoffe ich sehr, dass sich da auch in Zukunft einiges zum Guten wenden wird.
Ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Auch als Eltern, glaube ich, hat man ja manchmal vielleicht so ein ungutes Gefühl von, werden wir jetzt früher entlassen, weil die Pflege einfach nicht mehr gewährleistet werden kann. Ist sowas tatsächlich manchmal so? Muss man sich da Sorgen machen? Oder ist es schon so, dass man vielleicht sagt, ja, früher hätten wir das Kind vielleicht noch mal 2-3 Tage zur reinen Beobachtung hier behalten. Das machen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Aber wenn man entlassen wird, dann auch, weil es wirklich soweit ist.
Also man entlässt keine Kinder aus dem Krankenhaus, wo man ein schlechtes Gefühl dabei hätte, das nicht. Nichtsdestotrotz muss man tagtäglich schauen, wie man seine Stationen belegt. Also welcher Patient ist fit genug, um auf die Normalstation verlegt zu werden? Können wir dann neue Patienten aufnehmen? Können die geplanten OPs so stattfinden? Also da muss schon immer sehr viel jongliert werden. Und man will natürlich auch immer seine hohen Standards einhalten, für die Sicherheit der Patienten sorgen. Da muss schon immer viel organisiert werden, geplant werden. Und wie gesagt, leider kann es dann auch manchmal dazu kommen, dass man sagt, nee, okay, der Patient ist noch zu krank, den können wir jetzt noch nicht verlegen. Das heißt, wir können aber auch keinen frisch operierten Patienten aufnehmen. Und das kann dann auch mal im blöden Fall bedeuten, dass eine geplante OP, die keine hohe Dringlichkeit hat, dann nach hinten verschoben wird. Das kann tatsächlich passieren. Aber wie gesagt, man möchte ja keine Patienten irgendwie entlassen, die noch nicht so weit sind.
Okay. Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war so eine Erkenntnis, die ich aus der Zeit mitgenommen habe, oder irgend so ein Leitsatz oder ein Spruch oder irgendwas, wo du gesagt hättest, das gebe ich den Eltern immer gerne mit oder das würde ich ihnen gerne auf den Weg mitgeben wollen, wenn sie das jetzt hier vielleicht hören?
Ja, der wichtigste Tipp ist tatsächlich, sich wirklich gut um den eigenen Akku zu kümmern. Das fällt vielen Eltern unglaublich schwer, weil die sehen, ich habe hier wirklich ein schwerkrankes Kind auf der Intensivstation. Ich kann mich jetzt doch nicht einfach schlafen legen. Und das ist wirklich immer ganz, ganz schwierig, den Eltern dann mal Auszeiten zu verordnen, schon fast. aber das ist wirklich sehr wichtig, weil gerade wenn die Kinder dann nicht mehr unter Narkose sind, nicht mehr beatmet sind und dann so durch den Wind sind, dann brauchen sie besonders viel Elternzuwendung. Und das bringt einem nichts, wenn die Eltern dann da schon zu dem Zeitpunkt total übermüdet sind. Das sagt sich super leicht, ja, kümmere dich um den eigenen Akku. Mhm. Und tatsächlich ist es super viel, was von den Eltern da verlangt wird. Also auch gerade zum Beispiel bei Babys mit angeborenen Herzfehlern, da sind die Mütter eigentlich im Wochenbett und sollen eigentlich heilen und sich kennenlernen. Und dann hat man so diese Extrembedingungen, dass das Baby auf der Intensivstation liegt, die Mutter dann vielleicht noch in der Frauenklinik, der Papa springt zwischen den Kliniken irgendwie hin und her. Also das sind so extreme Herausforderungen, mit denen die Familien konfrontiert sind oder auch im höheren Alter, dass dann vielleicht noch Geschwisterkinder zu Hause betreut werden müssen. Und also das ist wirklich unfassbar anspruchsvoll und ich kann auch jedem raten, Unterstützungsangebote, wenn sie vorhanden sind, die auch anzunehmen. Und da kann ich auch den Angehörigen, dem persönlichen Umfeld von Herzfamilien so als Tipp mitgeben, unterbreitet den Herzfamilien konkrete Unterstützungsangebote. So dieses, ja, sag Bescheid, wenn er was braucht, ist oftmals nicht genug, sondern geht vielleicht hin, je nachdem, wie die familiäre Situation ist, soll ich dir vielleicht das Geschwisterkind ein bisschen betreuen oder soll ich mal die Einkäufe von euch machen? Also einfach konkrete Entlastungsangebote für die Familien machen, wo sie einfach nur Ja oder Nein sagen müssen. Das kann den Familien unglaublich helfen und den Familien kann ich auch raten, das dann anzunehmen, weil das ist wirklich ein Marathon, den man da hinter sich bringen muss, wenn man ein herzkrankes Kind auf der Intensivstation hat. Genau, das sind so die Tipps und auch Fragen stellen, sich informieren. Und darum bin ich auch super froh, dass wir diesen Podcast hier haben, wo die Eltern sich einfach zu den verschiedenen Themen ganz unkompliziert informieren können. Drum auch vielen lieben Dank für deine Arbeit, die du hier machst. Ich finde das unglaublich wertvoll und kann, glaube ich, für die Herzfamilien wirklich eine riesengroße Stütze sein in dieser schwierigen Zeit.
Ja, vielen Dank. Das hoffen wir natürlich sehr. Ich danke dir vor allem auch für dieses tolle Gespräch jetzt und für diese tollen Einblicke, die man aus der Perspektive ja auch als Eltern sonst gar nicht so bekommt. Danke, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast und ja, danke für deine Arbeit auch hier für die Kinderherzen mittlerweile.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.